Gott verblüfft uns. Gott überrascht uns. Das ist, was Gott tut. Und wir staunen über die Berge, über die Meere, über den Sternenhimmel. Wie groß bist du, Gott? Wenn du den Kosmos betrachtest, dann gehst du in die Knie. Man denkt, man hat jetzt alles schon entdeckt und alles gefunden und so weiter. Und man entdeckt jedes Mal was Neues. Wenn man in die Tiefe geht, entdeckt man in den Meeren der Meeren der Tiefe, entdeckt man wieder was Großes, wieder was Neues, neues Leben, neue Herrlichkeiten, neue Schöpfungswunder Gottes. Und sagt man, wie ist es möglich, dass hier unten 5000, 6000, 10.000 Meter Tiefe, dass da immer noch Lebewesen gibt? In den Vulkanen. Da, wo überhaupt kein Leben möglich ist, da entsteht neues Leben wieder. Ich preise meinen Gott und rühme ihn. Gott verblüfft uns. Bevor ich weiter fortfahre im Gottesdienst, ich möchte dich ganz herzlich einladen für Dienstag und Mittwoch. Diese Woche um 19 Uhr, wir werden Josef Hetschkock haben. Josef Hetschkock hat jetzt ein neues Buch geschrieben und sein Thema wird sein, an diesen zwei Abenden ganz besonders, wacht auf, die Zeit läuft aus. Er hat eine geistliche Tiefe, ist selbst durch Tiefen gegangen. Ein Mensch, der selbst durch Tiefen gegangen hat, kann anderen auch dorthin führen, wo er mal selbst gewesen ist. Einer, der diese Wege nicht kennt, der redet nur wie ja von irgendwas Blaues vom Himmel. Aber nein, er hat das alles durchlebt. Hat durchlebt Krisen, bestimmte Anfechtungen und Angriffe. Und er erzählt, wie höre ich die Stimme Gottes. Das ist ganz wichtig, dieses Thema. Und dann geht es weiter. Und am zweiten Tag wird er darüber sprechen, Fundamente zur geistlichen Reife. Auch da möchte ich dich ganz herzlich einladen. Lad nur deine Freunde, Bekannte, Nachbarn und wen du findest, der Leute, die wachsen wollen. Christen, die nicht wachsen wollen, sagen, bleibt lieber zu Hause. Das ist nichts für euch, ihr werdet nicht verstehen, um was es geht. Aber Leute, die geistlich wachsen möchten, die zunehmen möchten am inwendigen Menschen, die sind herzlich willkommen. Wir wollen in die Tiefe gehen und mehr über Gottes Wort und Gottes Herrlichkeit erfahren. Gott verblüfft uns, das ist mein Thema heute. Noch nebenbei, Mittwoch werden wir um 16 Uhr keinen Gottesdienst haben. Erst abends, also nur nicht, dass jemand hier kommt und ruft an, Herr Matute, ist Ihre Gemeinde schon entrückt, sind Sie schon entrückt? Schon alles passiert hier. Also da stehen Sie vor verschlossenen Türen und die haben die Zeitung nicht gelesen, die haben die Einladungszettel nicht gelesen. Weißt du, man druckt sie schon so ganz groß, aber die Leute lesen es nicht. Das ist eine Tragödie. Weißt du, wir kommunizieren so viel, aber doch das Wesentliche geht und rauscht an uns vorbei. Gott bringt uns immer zum Staunen. Ist das nicht wunderbar? Er überrascht uns durch Führungen, Fügungen, durch was auch immer ist. Wir staunen, wie groß doch unser Gott ist und wie lieb unser Jesus ist. Ich möchte über die Liebe Jesu heute sprechen, wie lieb Jesus ist. Die Juden staunten über Jesus. Matthäus 9, Vers 33, als sie sahen, wie Jesus Dämonen vertrieb, da sagte, so etwas haben wir in Israel noch nie gesehen, dass jemand so in Autorität den Teufel wegjagt. Kranke heilt, Aussätzige reinigt. Und als Jesus den Sturm auf dem Meer stillt, dann sagen sogar die Jünger, die schon den Heiland sehr gut kennen, schon einige Jahre zusammen sind, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht? Wer ist das? Wer ist das, der die Brote, paar Brote vermehrt und Tausende damit speist? Wir sollten wieder staunen lernen, wie groß ist mein Jesus. Das allgemeine Volk war über Jesus begeistert. Nur die Geistlichen haben da ihre Probleme gehabt. Und die Religiösen haben immer Probleme mit Jesus. Immer. Die hatten einen anderen Jesus erwartet. Aber Jesus hat den Menschen gedient. Da, wo sie waren, dort abgeholt, wo sie Probleme hatten. Er ist zu den Menschen hingegangen. Oder er hat sie berühren lassen. Weißt du, die vielen religiösen Menschen, die hohen Priester und die Geistlichen, die Rabbiner, die ließen sich nicht von Leuten berühren. Wir sind was Besonderes. Aber Jesus lässt sich von einer blutflüssigen Frau berühren. Und die wird geheilt mit einem Schlag. Das ist doch wunderbar. Ich finde, das ist Jesus. Jesus ist nicht ein Unberührbarer. Jesus ist ein Berührbarer. Gott überrascht uns. So etwas haben wir noch nie gesehen. So etwas haben wir noch nie gehört. Als er gepredigt hat, da kamen die Leute. Der redet anders als unsere Rabbis. Der redet, lehrt anders als unsere Priester. Der redet in Vollmacht. Er sagt ein Wort und es geschieht. Das ist Jesus. Sie staunten. Gott überrascht uns. Und das hatten sie alles von Jesus nicht erwartet. Wir kennen doch ihn, den Zimmermannssohn, der von Nazareth, der vom Josef, der Junge da. Verstehst du? Die haben sie nicht erwartet, dass er so in Vollmacht den Menschen dient. Kranke heilt, Besessene befreit. und das Reich Gottes hier auf diese Erde bringt und sagt, das Reich Gottes ist jetzt inwendig in euch. Ihr müsst jetzt nicht in den Tempel rennen und in irgendeine Kathedrale, Kirche oder Basilika oder Moschee. Das Reich Gottes ist jetzt in euch, Leute. Predigt total anders als die Theologen von damals. Gott überrascht uns so oft. Und ich möchte über die Überraschungen Gottes sprechen, wie Gott so unerwartet plötzlich dir in die Quere kommt. Du denkst gar nicht, hast Probleme, hast Sorgen, hast Kummer und denkst, gehst nach Hause, wer wird uns den Stein wegrollen? Und ehe du dort bist, ist der Stein schon weg. Du hast Sorgen. Und der Herr Jesus sagt, komm her zu mir, ich will deine Sorgen dir wegnehmen. Und du bist überrascht plötzlich, hast dir den Kopf fast zerbrochen. Und Gott hat das Wunder vollbracht. Ehe sie bitten, antwortet er uns. Also, ganz gewaltig und ganz großartig. Die Leute haben damals nicht geglaubt, dass dieser Jesus von Nazareth so eine Vollmacht, so eine Kraft hat. Sogar Tote weckt er auf. Gott überrascht uns oft und sehr oft. Und ich sage dir, die Überraschung Gottes ist so, meine größten Wunder, meine größten Gebetserhörungen, meine größten Gottesberührungen und Gotteserfahrungen habe ich immer dort erlebt, wo ich mich am allerunwürdigsten gefühlt habe. Wo ich gedacht habe, ich bin gar nicht wert, Herr. Deiner Gnade, Herr, ihr habt versagt. Und gerade in meinen Versagenstunden ist mir der Herr begegnet. Da, wo ich gar nicht Gott zugetraut habe. Mir? Wir brauchen nicht viel reden. Gerade da, wo wir fast gar nicht dran denken, da berührt uns der Herr, richtet uns auf und sagt, Kind, ich hab dich lieb, wirf dein Vertrauen nicht weg, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Amen. Verstehst? Und so ist der Herr Jesus. Da, wo du nicht damit gerechnet hast, ist mit dir was Großes passiert. Hast du schon solche Momente gehabt? Weißt du, was das ist? Solche Tiefmomente, gerade in der Tiefe, kommt und reicht und zieht dich raus. Das sind Berührungen Gottes. Weißt du, Gott besucht uns immer dann, wenn wir nicht aufgeräumt haben. Wenn wir nicht fertig sind. So begegnet uns Gott. Plötzlich klopft er an und sagt, du, ich will eine Begegnung mit dir haben, ein Gespräch. Hast Zeit für mich? Und dann fällt dir alles aus der Hand vor Schreck. Ich weiß, wie Gott arbeitet. Gott hat dich heimgesucht und besucht, da wo du am allerwenigsten die Gnade Gottes verdient hättest. Wie oft staunen wir über Gott, sind so aufgeregt. Das muss der Herrgott gewesen sein. Das geht nicht mit natürlichen Dingen hier zu. Verstehst du, auch diese Dinge gehören zum christlichen Leben, dass du ständig in einem Überraschungsclub bist. Und ich sag dir, wenn du richtig in der Gemeinde Jesu bist und dich integriert hast und deinen Platz gefunden hast, du bist in einem Überraschungsclub. Du wirst von Brüdern und Schwestern überrascht, und zwar nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Und auch wenn du im Negativen überrascht wirst, auch das hat was zu sagen. Auch das bedeutet was. Also lass uns da nicht so schockiert sein, wenn es Großes passiert, sei auch nicht schockiert, wenn was Kleines passiert und wenn es gar nichts passiert. Auch das sind Stunden und Gelegenheiten Gottes. Meine Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten, Geschwister. Da, wo ich am Ende bin, da steht plötzlich ein Engel da. Da bewegt sich das Wasser plötzlich. Plötzlich ist eine Gebetserhörung hier. Oder plötzlich, ich habe im Schaufenster gesehen, das würde mir gefallen. Und dann, aber das kann ich mir nicht leisten. Und plötzlich passiert das, dann gehst rein und willst dich nur erkundigen und die Sache angucken und plötzlich purzeln die Preise noch, während du das anguckst. Das sind Überraschungen. Die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Du solltest viel mehr Wünsche haben. Denn der liebe Gott will dich verblüffen. Dich in Staunen bringen, dass du ihn so richtig lieb hast. Heute Morgen beim Singen ist mir so groß geworden, Gott will uns knuddeln. Weißt du, was das heißt? So richtig drücken, lieb haben. Er will dir zeigen, Kind, ich bin für dich, auch wenn alle gegen dich sind. Ich verstehe dich, auch wenn dich keiner versteht. Ich helfe dir, auch wenn dir keiner hilft. Ich schütze dich, auch wenn dich keiner beschützt und niemand beschützt. Weißt du, Staunen, das ist was Schönes. Oh, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Wie oft haben wir Engeldienste erlebt, Bewahrungen, Übernatürliches erlebt, bewusst oder unbewusst. Es spielt keine Rolle, in welcher Dimension du was erlebst. Wichtig ist, dass du überrascht bist, das ist doch mein Gott gewesen. Und wir erfahren erst die Güte und die Gegenwart und die Gnade Gottes erst oft meistens hinterher, nach Tagen. Also da muss der liebe Gott gewesen sein. Dass der zufällig hier vorbeigekommen ist, zufällig mir gedient hat, zufällig, bei Gott gibt es keine Zufälle. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und du wirst merken, dein Leben besteht aus lauter Zufälle. Nur noch Zufälle. Da geht nichts mehr normal zu, denn du bist als Kind Gottes kein normaler Mensch mehr. Du bist ein Liebling Gottes, geliebt vor Grundlegung der Welt. Wir wundern uns und staunen und sind ergriffen. Aber das ist noch lange nicht der Glaube, von dem Jesus hier redet. Aber trotzdem, das ist was Schönes. Wir brauchen diese Gewissheit. Gott liebt mich. Ich habe nicht gebetet, aber ich habe es trotzdem bekommen. Ist das nicht toll? Und wie oft passiert es in meinem Leben, ich habe nicht gebetet. Ich wusste gar nicht, dass ich beten darf und kann diesbezüglich. Und dass ich das Gott vortragen kann. Aber plötzlich, das Ding steht vor der Tür. Bin überrascht. Ehe sie bitten, will ich ihnen antworten. Also das ist die Überraschungsmethode Gottes, wie er uns verblüfft. Ehe sie den Mund aufmachen, weißt du, du kannst am Schluss nur noch danken nachher. Er hat deine Gebete erhört, dir geholfen und am Schluss kannst du nur noch danken. Wie oft haben wir so wenig getan? Ich werde nie vergessen, einmal war Richard Wurmbrand bei uns in der Gemeinde und wir haben nicht viel Geld gehabt. Und meine Frau hat das letzte Geld, die 20 D-Mark, die wir damals hatten, hineingelegt. Wir kommen nach Hause, da steht jemand vor der Tür und gibt 200 D-Mark zurück. Das ist der liebe Gott. Dann sagt sie, ich habe schon immer auf dem Herzen diese Person, ich habe schon immer auf dem Herzen gehabt, euch was zu geben. Und ich bin nie dazu gekommen und fährt uns nach und gibt uns an der Haustür ab. Aber Gott testet uns, bis es nicht mehr geht und verblüfft uns mit lauter Segnungen und Güte. Weißt du, Gott will dein Leben reichlich vergelten und vergolden. Nicht nur, dass du ein bisschen so schön aussiehst, nein, du sollst auch wirklich glänzen in der Herrlichkeit Gottes. Wir beten, legen die Hände auf, erwarten gar nichts Großes und dann sind wir überrascht. Die Schmerzen sind weg. Das Problem ist weg. Das ist Gott, er verblüfft uns. Gehst nach Hause und denkst, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Zaubern die hier? Was machen die hier? Ja. Es kommt anders oft, als wir gedacht haben. Auch das gehört zur Herrlichkeit Gottes. Weißt du, du betest und es kommt gar nicht so, sondern es kommt ganz anders, als du gedacht hast. Gott verblüfft uns. Gott ist immer gut für eine Überraschung. In welcher Form auch immer. Gottes Wirken verblüfft uns, er arbeitet sehr gründlich, sehr präzise, er lässt uns manchmal warten, denke ich, Mensch, jetzt bete ich und bete ich und bete ich und bete ich, passiert nichts. Aber dann kommt so dick und so fett und so stark und so mächtig, dass man gar nicht mehr fassen kann. Herr, ich werde nie vergessen, wir haben in der Friedrichstraße damals, als wir in Kreuzberg angefangen haben, einen Mann gehabt aus dem Rheinland, der wurde von Gott so gesegnet. Ich weiß nicht, was er vorher erlebt hat. Dann steht er, hebt die Hände, etwas dicker und fetter, und steht so und sagt, oh Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Weißt du, Gott, wenn Gott anfängt, dich zu segnen, platzt du aus allen Nähten. Du platzt. Weißt du, Menschen versuchen irgendwie den Segen zu verhindern, aufzuhalten, manchmal deine Feinde, deine Widersacher. Aber im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Im Angesicht der Krankheit, der Operation, der Schmerzen, ja, des Durcheinanders, des Chaos deckst du mir den Tisch. Meine Feinde. Was glaubst du, wie viele Feinde wir haben? Alle sind gegen uns. Nur Gott ist für uns. Verstehst du, was los ist in dieser Welt? Nur Gott ist für uns. Oft fragen wir, was ist mit uns los? Weil dies und jenes passiert. Wir haben es nicht verdient. Es ist ganz anders gekommen. Es ist durcheinander gewirbelt worden. Oft wird es in unserem Leben vieles durcheinander gewirbelt, damit Gott Ordnung schaffen kann. Da wird zuerst mal planiert alles. Aus die Grube, Baugrube ausgehoben und dann fängt Gott an zu bauen. Eigentlich wollten wir es gar nicht. Eigentlich wollten es das. Und es kam doch, ich konnte Gott nicht aufhalten. Ich habe gesagt, Herr, was nicht? Nein, 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 nein. Und es kam doch. Oft gegen meinen Willen, weil Gott mich verblüffen will. Und seine Gedanken sind nicht meine Gedanken und seine Wege sind nicht meine Wege. Total anders. Wir konnten es nicht verhindern, nicht aufhalten, weil Gott vom Jenseits her wirkt. Das müssen wir verstehen, die Arbeitsweise und die Methode Gottes. Gott wirkt nicht vom Parlament, er wirkt nicht da irgendwo von irgendeiner Regierung her. Nein, er wirkt vom Himmel her. Und er ordnet vom Himmel her. Er pustet ein bisschen und dann fliegt alles weg. Und dann ist die Bahn frei für seine Gnade. Er wirkt immer übernatürlich und handelt nach ganz anderen Gesetzen. Für Gott ist sein Wirken keine Überraschung, aber für uns. Wie konnte er den Wind aufhalten? Wie hat er das geschafft? Du, Gottes Ventilatoren gehen ganz anders. Der Herr streckt seine Hände auf und aus und sagt, Wind, sei still. Und ihm gehorchen die Dinge aufs Wort. Das ist unser Gott. Er spricht ein Wort, es werde Licht und die Finsternis haut ab. Nur ein Wort. Und wenn Gott, Jesus zu uns ein Wort spricht, dann dürfen wir uns auf Überraschungen bereit sein. Wenn du ein Rhema-Wort von Gott bekommst, ein inspiriertes Wort Gottes für die Situation, für dein Problem, du darfst erwarten, dass ein Wunder passiert. Muss nicht, der liebe Gott wird nicht dir erklären, es wird kein Staatssekretär schicken und kein Pressesprecher, der dir das alles erklärt. Es wird kommen, wie er es gesagt hat. Ohne Kommentar. Gott wirkt. Und du staunst nur. Gott erlaubt, dass wir staunen. Und aus diesem Staunen wird Glaube und der Glaube wächst. Wie groß ist mein Gott? Da hat er geholfen, da hat er geholfen, dort hat er geholfen, hier hat er geholfen. Und dann traust du ihm immer mehr zu. Und das, was du jetzt so erlebst, diese kleinen Überraschungen, ist nur der Vorspann für den richtigen Film. Das ist nur der Vorspann. Es fängt an, damit du noch mehr erwartest, noch mehr rechnest, dich noch mehr verblüffen lässt. Herr, ich bin bereit für alle Überraschungen. Sag das mal deinem Gott so. Und dann staunst du, was da kommt. Gott lässt uns staunen und zeigt uns damit, du, noch größere Dinge will ich in deinem Leben tun. Ich denke schon, das, was ich jetzt erlebt habe, oh, das war das höchste der Gefühle. Nein, das ist erst ein ganz kleiner Anfang. Erst der Ansatz. Er ist der Vorspann. Du wirst noch größere Dinge sehen. In Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 50, da ist der Nathanael. Nathanael ist, ja, wohnt in Kana. Wahrscheinlich war das seine Hochzeit irgendwie, da die Verwandlung von Wasser in Wein, was auch immer ist. Und er liegt, der hört von Jesus, liegt unter einem Feigenbaum und meditiert und denkt sich, da kommen die Brüder da, Philippus und Andreas. Wir haben den Messias gesehen. Dann sagt er, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Weißt du, die meisten Leute erwarten nichts von Nazareth, auch nicht von der freien Nazareth-Kirche. Aber das ist mir doch Schnuppe. Dann sagt er, was soll Gutes von Nazareth kommen? Und ich lese hier, Johannes 1, Vers 50. Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Aber du wirst jetzt noch Größere sehen, lieber Bruder Nathanael. Du wirst Größere sehen als das. Du wirst die Engel Gottes auf und abgehen sehen in deinem Leben. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Du wirst noch Größeres sehen. Gott verblüfft uns. Und immer wieder, dass du staunst. Und dieser Nathanael ist ein Apostel geworden. Er ist gerade in der Nachfolge Jesu, weil er überzeugt war, der hat mich unter dem Feigenbaum gesehen. Als ich dachte, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Dort kommt Jesus aus Nazareth. Dort wohnt Jesus. Dort ist er aufgewachsen. Dort hat er seine Kindheit verbracht. Weißt du, ich bin überrascht, wie Gott manchmal sich so an uns Menschen verschwendet. Ganz besonders an die Gläubigen, an die Christen. Weißt du, wie er sich da verausgabt. Er gibt alles, was er hat. Sagt alles zu deiner Verfügung. Was mein ist, das ist auch dein. Muss vorstellen, das ist sein Angebot. Er gibt uns mehr, als was wir brauchen. Er gibt uns mehr, als was wir verbrauchen, als was wir benötigen. Das ist die Liebe Gottes. Ich habe dich gesehen, als du in dem Feigenbaum saßt. Aber das ist nicht alles, das ist nur der Anfang, der kleine Anfang. Der kleine Anfang. Und deshalb, du solltest die kleinen Anfänge nicht verachten. Die geringen Anfänge, sagt die Bibel. Weißt du, die Knospen, es fängt ganz klein. Ich habe so einen Fliederbaum auf dem Balkon. Und weißt du, kleinen Fliederbaum. Aber die Knospen, ich habe gedacht, der wäre erfroren im Winter. Aber dann sah ich die kleinen Knospen, hab gedacht, da ist noch Leben da. Und jetzt blüht er und jetzt grünt er. Aber die kleinen Anfänge, wir verachten oft die kleinen Anfänge. Achte auf die kleinen Knospen in deinem Leben. Gott verblüfft uns. Da ist noch Leben da. Der Baum ist nicht erfroren. Du bist noch nicht gestorben. In dir ist noch Hoffnung. Und solange du atmest, ist in dir Hoffnung, Bruder, Schwester. Da kann noch vieles passieren. In einer Sekunde, haben wir gestern Abend gehört, ist so viel kann so viel passieren. In einer Sekunde, im Positiven wie im Negativen. Er gibt mehr, als was du benötigst. Das ist der liebe Gott. In 5. Mose 28, Vers 2. Und da heißt es, und wenn du meiner Stimme gehorchst und, dann werden meine Segnungen über dich kommen und dich treffen, wenn du meiner Stimme gehorchst. Und die werden dich übernehmen. Eigentlich, die werden dich überwältigen. Dass du zusammensackst und sagst, oh Gott, und das muss ich alles jetzt nach Hause tragen? Das muss ich alles nach Hause tragen? Gott ist kein Geizhals. Gott ist ein großzügiger Gott, preis dem Herrn. Und alle diese Segnungen kommen über dich und werden dich treffen. Und er zählte auch von der Stadt, vom Land, von zu Hause, vom Weinstock und von dem Ölbaum und Feigenbaum. Da wird alles aufgelistet. Du wirst üppig haben bei Gott. Verblüffend ist es. Gott beschenkt uns unverdienterweise. Du hast nicht gebaut und du hast nicht gearbeitet, Israel, aber ich habe es dir gegeben, weil ich dich lieb habe. Du glaubst gar nicht, was der liebe Gott dir alles gibt, weil er dich lieb hat. Ein Geschenk nach dem anderen. Du kannst gar nicht so oft Geburtstag haben. Preis dem Herrn. Wenn wir das mal erkennen, was Gott für uns ist, dass wir aus der Gnade leben und wir haben aus seiner Gnade genommen Fülle um Fülle. Nee, aus seiner Fülle haben wir Gnade um Gnade genommen, so heißt es. Fülle ist da und jetzt, er beschenkt uns mit seiner Güte. Ich weiß, uns Deutschen, uns ganz besonders den westlichen Menschen, ist so schwer, sich beschenken zu lassen. Wenn ich dir ein Geschenk mache, weißt du, was du machst? Du willst mir auch unbedingt ein Geschenk wiedergeben. Und das ist typisch. Ich werde nie vergessen, ein Bruder in Süddeutschland, in Heilbronn, hat mich mal eingeladen. Nach einer Weile, ein paar Wochen später, sagte er, jetzt habe ich dich eingeladen, wann ladest du mich ein? Der wollte gerne zu mir kommen und er war so raffiniert, hat berechnet, mich eingeladen, damit ich ihn einlade. Er wollte mal zu mir in die Wohnung kommen, dann sehen, wie ich lebe. Vielen fällt es schwer, sich schenken zu lassen was. Sie müssen immer was zurückgeben. Weißt du, wir leben aus unverdienter Gnade Gottes. Und ich muss Gott nichts schenken, außer mein Herz und meine Liebe. Weißt du, das ist das Zeichen des stolzen Menschen. Er lässt sich nichts schenken. Und warum fällt uns so schwer, das sich beschenken zu lassen? Weil wir die Gnade nicht begreifen. Wir denken, wir müssen nach dem Gesetz leben. Wir sind im Neuen Testament und nicht im Alten Testament, Brüder und Schwestern. Wir leben aus der Gnade und das alles umsonst. Alles umsonst. Wir fragen immer wieder, oft, wenn wir was bekommen und wenn Gott etwas tut, wie kann ich das wieder gut machen? Du musst bei Gott nichts wieder gut machen, Bruder, Schwester. Das ist ein Geheimnis. Das musst du lernen. Weißt du, die Nachbarschaftshilfe, die Pannenhilfe, wie kann ich das dir gut machen? Irgendwo, wenn dir jemand gedient hat, wie kann ich das wieder gut machen? Nein. Und das ist das römische Denken, das Jahrhunderte über die katholische Kirche, das dunkle Mittelalter bis heute uns in den Köpfen sitzt. Ich gebe, damit du gibst. Das ist das römische Denken. Ich gebe, damit du gibst. Jede Leistung erwartet immer eine Gegenleistung. Jedes Geschenk ein gleichwertiges Geschenk. Jede Tat eine Vergütung, damit das Gleichgewicht stimmt wieder. Vergiss es. Gott will nicht, dass ich ihm was gebe. Was kann ich geben? Ein paar Lumpen? Ein paar durchlaufene Schuhe? Irgendwas Altes, was ich nicht mehr brauche? Nein, was kann ich ihm geben? Das römische, europäische Denken ist und das ganze religiöse Denken hat sich so verheerend auf das geistliche Leben ausgewirkt. Ich gebe, damit du gibst. Weißt du, wir sollten auch nicht rechnen, wenn wir in der Gemeinde Zehnten oder Opfer geben. Das ist auch nicht zum Berechnen. Ich gebe, damit Gott gibt. Und manchmal gibt Gott uns nichts zurück. Und wir wundern uns, er ist aber ein Geizhals. Der gibt mir, ich habe jetzt 100 Euro gegeben, ich erwarte 1000 Euro. Und er gibt es nicht. Musst du vorstellen, Abraham, da kommen Engel vorbei, der bewirtet, schlachtet, da ein Tier bringt Fleisch, bringt Brot, bringt Wasser. Und normalerweise, wenn du Gott gedient hast, erwartest du immer einen Segen von Gott, dass wenigstens ein gutes Wort dir sagt. Nix. Die Engel haben gegessen, geschmatzt und sind weitergegangen. Ich finde es schrecklich für einen Diener Gottes. Verstehst du, die Engel genießen das und die sagen nicht einmal Dankeschön. Die gehen weiter. Aber 400 Jahre später gehen die Enkelkinder Abrahams durch die Wüste Und er versorgt 40 Jahre mit Brot, 40 Jahre mit Wasser und 40 Jahre mit Fleisch. Verstehst? Vielleicht, du brauchst jetzt kein Fleisch, kein Brot und kein Segen und kein Wasser, aber deine Enkel, deine Urenkel, deine Kindeskinderkinder, die brauchen das und die werden durch dich gesegnet, durch diese Gaben, die du Gott gegeben hast. Also wir müssen nicht gleich erwarten, also ich schmeiß hoch und es kommt gleich zurück. Jahrhunderte, 400 Jahre später, ein Millionenvolk von mindestens 4-5 Millionen, die werden wunderbar versorgt. Und das war nur eine Eingabe, was Abraham geleistet hat. Ich gebe, damit du gibst. Vergiss es. Das ist judaistisch, das ist römisch, das ist katholisch, das ist, was weiß ich, menschlich. Nein, du gibst und du weißt, Gott wird sich nicht lumpen lassen. Er wird großzügig mich behandeln, wenn ich es brauche, wenn ich es nötig habe. Und oft habe ich es nicht nötig. Mir geht es jetzt viel zu gut, aber wenn ich in der Not bin, kann ich mit der Hilfe Gottes rechnen. Wenn meine Kinder in der Not sind, können sie mit der Hilfe Gottes rechnen. Wenn meine Urenkel in der Not sind, können sie mit der Hilfe Gottes rechnen. Das Evangelium, das Heil ist umsonst. Gott erwartet keine Gegenleistung. Ich vergebe dir deine Sünden. Der hat nur gesagt, geh hin und mach keinen Fehler mehr weiter. Sünde gehen fort nicht mehr. Wir glauben noch so alttestamentlich, jeder Segen hat eine Ursache. Du musst nur seine Stimme hören, deine Ohren spitzen und seine Stimme verstehen, was er zu sagen hat. Meine Schafe hören meine Stimme. Das werden auch die Themen sein, was Hitchcock hier predigen wird. Sie hören, dass die meisten Probleme entstehen, weil wir eine Hörkrise haben. Wir hören alles Mögliche, aber nicht das, was der liebe Gott uns sagen möchte. Wenn du der Stimme deines Herrn gehorchst, das heißt nicht, dass du der Bibel gehorchst. Dem Rema-Wort, nicht Logos, dem Rema-Wort, was er dir in der Situation im Augenblick sagt, für dieses Problem. Das sollst du gehorchen. Und dann wird dein Friede sein wie ein Strom. Weißt du, wir fragen immer nach so pharisäisch, schriftgelehrter, mäßig, rabbinisch, wer hat hier gesündigt? Johannes 9, Vers 2. Er, sein Vater, wer hat hier gesündigt? Weißt du, wir denken, wenn jemand krank ist, da hat jemand gesündigt. Die Freunde Hiobs haben auch gedacht, der Hiob hat gesündigt. Weißt du, das ist typisch menschlich, irdisch, gesetzliches Denken. Wer hat hier gesündigt? Gott behandelt uns immer so, wie er in seinem Plan hat, wie er das Beste, das Optimalste für unser Leben ist. Die Pharisäer glauben, der Mensch hat freien Willen, um gegen die Sünde zu kämpfen, gewappnet zu sein und so weiter. Und wenn er sündigt, ist er willensschwach und Gott straft ihn. Und ich habe diese Tage auch ganz klar und deutlich gesagt, weißt du, Gott ist ganz anders. Weißt du, wer du bist? Das waren die Themen hier. Und der Heilige Geist wirkt anders. Und dann diese tägliche Veränderung. Gott ist kein Polizist, pass mal auf, mein Lieber. Weißt du, was er ist? Daddy, Vati, Papa. Heiland. Und Pharisäer glauben immer, wer sündigt, der ist willensschwach. Und die verachten dann die willensschwachen Menschen. Weißt du, wir sind alle willensschwach. Ich auch. Weißt du, wie oft nehme ich mir vor, ich nehme ab. Silvia weiß es. Ich habe jetzt in den letzten paar Jahren x-mal vorgenommen, aber je mehr ich mir vornehme, abzunehmen, desto dicker werde ich. Verstehst? Und ich kämpfe. Der Wille ist da, das Fleisch, weißt du, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich nehme trotzdem ein bisschen ab, aber nicht viel. Das ist so mickrig. Weißt du, und das ist es. Und deshalb bin ich kein Sünder. Weil zu viel isst und trinkt. Nein, mir schmeckt es. Weißt du, ich habe gedacht, wenn ich am Tisch nicht beten würde, Herr Jesus, segne diese Speise mir zur Kraft und dir zum Preise, dass ich da nicht zunehmen würde. Aber selbst wenn ich das Tischgebet abstelle und nicht bete, sondern danke Herr fürs Essen und nur danke, ich nehme trotzdem zu. Also es hat nichts mit meinem Willen zu tun, mit meiner Schwäche oder Stärke. Allein die Gnade Gottes. Dünn werde ich irgendwann mal, wenn ich im Sarg bin. Warte mal ab. Pharisäer, sie glauben immer, man weiß, ich werde belohnt. Gnade ist eine Belohnung. Aber Jesus sagt, das ist ein falsches Denken. Paulus entfaltet den Römerbrief und im Galaterbrief die ganze Tragweite der Gnade. Gott spricht zu uns in seiner Gnade gerecht obwohl wir es nicht verdient haben. Ich liebe dich so, wie du bist, mit Haut und Haaren. Auch wenn du nicht hübsch bist, auch wenn du hässlich bist, auch wenn du krank bist, Gott liebt dich trotzdem. Halleluja. Auch wenn du arm bist, Gott liebt dich trotzdem. Auch wenn du nichts ihm gibst, er liebt dich trotzdem. Ich will dir noch die Klarheit drüber bringen. Weißt du, Gott spricht zu uns aus Liebe und nicht, weil wir was geleistet haben. Wir reden viel zu viel. Das muss ich tun und das muss ich tun, damit Gott mich segnet. Nein, weißt du, was du tun müsstest? Ganz still sein. Und einfach sich drücken lassen, knuddeln lassen vom Herrn Jesus. Einfach sich in seine Arme fallen und einfach lass ihn arbeiten, wie er es will. Mach ihm keine Vorschriften, erkläre ihm nicht zu viel, er weiß schon, was dir fehlt, wie er dich behandeln muss. Weißt du, wenn wir zum Arzt gehen, wir sagen dem Arzt, was er alles machen soll, dann sagt der Arzt, bitte, warum kommen Sie überhaupt zu mir? Du musst dem lieben Gott nicht erzählen, was er alles machen kann. Der guckt dich einmal an, sieht dich und sagt, du, das und das und das und das will ich so und so und so machen. Für eine Gnade ist es. Und weil die Leute einfach Gott Vorschriften machen und denken, na, ich muss was tun. Weißt du, was das ist? Eine Beleidigung Gottes. Das ist die Sünde der Heiligen, der Christen, der Frommen. Weißt du, sie verunglimpfen den Herrn. Herr, das kann nicht sein. Ich muss ein bisschen mehr Bibel lesen. Ich muss mehr in die Gemeinde gehen. Ich muss mehr beten. Oder ich muss ein bisschen mehr ein größeres Opfer bringen. Weißt du, du musst gar nichts bei Gott. Beim Kommunismus musst du was. Aber nicht bei dem lieben Gott. Und das ist eine Beleidigung Gottes. Da versündigen sich viele. Weißt du, die tun gar nichts, aber die denken, ich muss dem lieben Gott was beweisen. Gott ist nicht armselig, hilflos, schwach oder unselbstständig, dass du ihm was da nachhelfen musst. Gott braucht unsere Nachhilfe nicht, ihr Lieben. Er verplempert sich an uns. Es ist nur unser menschliches Denken. Ich muss Gott nachhelfen. Der Prophet Elia, als er auf dem Karmel oben war und diesen Altar dort dem Herrn baute. Weißt du, was er gemacht hat? Der hat sein Altar so gebaut, wie es gebaut werden sollte. Und dann hat er noch Wasser draufgeschüttet, damit nicht irgendein Frommer kommt und sagt, das hat sich von selbst entzündet. Weißt du, die Leute haben für alles eine Erklärung. Von selbst entzündet. Wir müssen dem lieben Gott nicht nachhelfen, ihr Lieben. Lasst uns aufhören, diesen Quatsch. Ich muss nichts tun. Er tut alles für mich. Er kommt mir entgegen. Wir müssen wieder frei die Gnade Gottes genießen, entdecken und uns beschenken lassen. Nichts gegen die katholische Kirche, aber das aus dem Mittelalter. Wir sind froh, dass die katholische Kirche das Mittelalter hindurch gab. Aber dass es so viel Unsinn passiert in dem Mittelalter. Das Mittelalter hat unser Denken geprägt. Und das wirkt sich verheerend aus auf die Christen. Und so weiter. Die Christen, die müssen das und das tun. Und die müssen von diesem Tun, erlöst werden, damit sie die Gnade kriegen. Wir werden gerettet aus Gnade und nicht aus den Werken. Das katholische Denken war, ich mache alles richtig, befolge das göttliche Gesetz, also wird Gott mich segnen. Das ist das katholische Denken, bis heute noch. Auch in pfingstlichen Kreisen, bei den Wohlstandsevangelisten. Ich muss was tun, Gottes Gesetz exakt befolgen. Nein, ich muss der Stimme Gottes gehorchen, nicht das Gesetz. Und dann wird Gott mich segnen. Und wenn er das nicht tut, dann muss irgendwo ein Fehler bei mir liegen. Es liegt nicht an Gott, aber es liegt ein Fehler an mir. Und auf diesen Fehler beruhen die ganzen Bullshit-Evangelisten. Du hast nicht genug geglaubt, nicht genug proklamiert, nicht genug gelobt, nicht genug gebetet. Das ist Werkgerechtigkeit. Und gegen das ist der Herr Jesus und der Heilige Geist. Das ist alttestamentliches Denken. Luther erzählt von seiner Mutter. Er sprach von einer Nachbarin als böse Hexe, die in Verdacht stand, als sein kleiner Bruder starb. Im Alter erinnert sich Luther dann nachher mit Grauen an einen jungen Mönch, der bei jedem Missgeschick gleich zur Beichte rannte, der nachts nicht mehr schlafen konnte und jeden Tag beichten musste. Und selbst nach der Beichte fühlte er sich immer nicht befreit, hat er sich noch gebeichtet, weil er nicht richtig gebeichtet hat. Verstehst du, das ist Werkgerechtigkeit. Thomas von Aquin, ein Theologe des Mittelalters der katholischen Kirche, lehrte, dass der Glaube und die logische Vernunft sich nicht widersprechen. Okay, das stimmt, aber so weiter. Und für ihn war es logisch, dass Gott jede, auch die kleinste Sünde strafen muss. Hört mir gut zu jetzt, was ich sage. Gott straft keine Sünde. Die Strafe lag auf ihm zuerst einmal. Das ist nochmal ein Fakt. Und Gott straft nicht irgendeine kleine Sünde, sondern Gott hat den Sünder gestraft. Christus starb für uns, als wir Sünder waren. Nicht, Jesus starb nicht für jede einzelne Sünde meines Lebens. Er starb für mich, als ich Sünder war. Und viele Christen sind von diesem Denken geprägt. Weißt du, sie rechnen nur mit der Offenbarung Gottes, aber als den strafenden Gott. Für jede Kleinigkeit. Klopfte mir auf die Finger. Das ist nicht Gott. Jesus starb für mich als Sünder. Und ich bin damit von allen Sünden erlöst. Preis Gott, mir sind alle Sünden vergeben. Und so können wir mit der Gerechtigkeit Gottes rechnen. Und damit können wir was anfangen. Ich bin Sünder, aber ich habe die Sünde nicht mehr. Die Sünde ist weggerollt, versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Und da steht ganz groß drüber geschrieben, Angeln verboten. Egal, was du da rausholst. Ach, die Sünde von gestern. Angeln verboten. Das Wort Gerechtigkeit hat den Luther fix und fertig gemacht. Oh, das hat immer, wenn er die Bibel las und beim Bibelübersetzen war, und das Wort Gerechtigkeit, das hat einen Widerwillen ausgelöst. Ihr seid gerecht aus Glauben und nicht aus Werken. Er hat gesagt, das muss ich anders übersetzen. Wie könnte ich das übersetzen? Er hat gerungen um das Wort Gnade. Hat gerungen, bis er kapiert hat. Und das hat Revolution in der katholischen Kirche ausgelöst im Mittelalter. Und der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Und nicht aus den Werken. Und nicht, wenn er jeden Tag zweimal zur Beichte geht, morgens und abends. Gott straft nicht den einzelnen Sünder, sondern den Sünder. Und der ist jetzt gestorben für Gott. Wir sind versöhnt. Die ganze Handschrift, alles was gegen uns war, ist ans Kreuz genagelt. Ist vorbei. Jede einzelne Sünde. Und jetzt kannst du erlöst leben, mit der Vergebung leben. Weißt du, Gott verausgabt sich bei uns. Er vergibt. Bei ihm ist viel Vergebung, steht in meiner Bibel. Und es immer wieder wird versucht, weißt du, auch bei Christen, sie werden erlöst, sie sind gläubig, sie sind glücklich. 3 Wochen nach der Taufe, da jubeln sie, aber in der 4. Woche, da kommen irgendwie Leute und sagen, das muss so sein und das muss so sein und das muss so sein und das muss so sein. Die fangen an mit der Werkgerechtigkeit. Da beginnt die gesetzliche Religion. Du musst das leisten. Jetzt musst du auf die Knie gehen und beten. Nein. Dann werden sie in welche Schablonen gepresst. Das ist der protestantische Ablass. Diese Gesetzlichkeit. Wie heißt es in Apostelgeschichte 15? Weißt du, schon damals haben die Leute Probleme gehabt. Weißt du, dann kamen die Juden und die Heiden sind auch Christen geworden, jetzt inzwischen, also aus den Nationen, die sind jetzt auch gläubig geworden. Und die müssen sich beschneiden lassen. Apostelgeschichte 15, ab 28, Vers 28, da diskutieren sie, erste Apostelkonzil, da wird heiß diskutiert. Was muss man den Heiden von den Heiden verlangen, damit sie anständige Christen werden? Und da heißt es, wir haben diskutiert, hitzige Debatten waren dort, und dann der Heilige Geist und wir haben beschlossen, hör zu, der Heilige Geist und wir Apostel, Jakobus war der Schlimmste, der Bruder Jesu, Gott segne ihn. Weißt du, der war dogmatisch, der war gesetzlich. Und wenn du gesetzlich bist, kannst du ganz schlecht über deinen Schatten springen. Wenn du so erzogen bist. Manche Leute haben so viele Probleme mit der Gesetzlichkeit, Tradition und Formalismus und was weiß ich. Wenn das nicht so ist, dann sind wir keine richtigen Christen. Aber auch Jakobus, nachdem Petrus sein Zeugnis gegeben hat, wie Gott ihn geführt hat im Haus des Cornelius, was auch immer war, dann hat der Jakobus gesagt, und wir wollen auch keine weitere Last den Nationen, den Heiden auflegen, dass sie sich nur enthalten von ein paar Sachen, Götzenopfer, Blut und Ersticktem und Unzucht, das sollen sie meiden. Und wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr recht, lebt wohl. Das gefällt mir, dieser Satz, lebt wohl. Verstehst? Weißt du, du musst dich ein paar Sachen enthalten, das ist okay, Gott weiß es warum. Im Blut ist das Leben, nur als Beispiel, Unzucht und Götzenopfer und dergleichen, Ersticktes. Es geht um die Gesundheit letztendlich hier, nicht um Sünde bei diesen Sachen. Und dann lebt wohl. Achtet, dass ihr gesund lebt und dann lebt wohl. Das ist Evangelium, ihr Leute. Lebt wohl. Mehr ist nicht nötig, als es wohl zu leben, richtig zu leben, das Leben zu genießen, das heute zu genießen, was jetzt ist. Aber viele verhalten sich vorchristlich. Weißt du, du hast das und das getan, da wären lauter Sünden dann aufgezählt und so weiter. Nein, du bist kein Sünder. Geh auch nicht zu den Ahnen zurück, was die alles getrieben und gemacht haben. Versteckt, meine Ahnen waren auch vielleicht Germanen und haben da irgendeinen Wotan angebetet oder irgendeinen Götzen. Wir haben alle Dreck am Stecken. Was willst denn du? Weißt du, Gott will das nicht, dass einzelne Sünden aufgezählt werden. Wir sind in Christus und ist jemand in Christus, ist das neue Schöpfung. Aber immer wieder fallen Menschen ins vorchristliche Denken zurück, ins Gesetz. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir erlöst auch von diesen Dingen. Wir sind abgeschnitten von den Wurzeln, wo wir herkommen. Mich interessieren die Traditionen nicht, wo ich herkomme, was haben die falsch gemacht. Weißt du, egal was dein Vater, Großvater und Urgroßvater gewesen ist, spielt keine Rolle. Du bist abgeschnitten von dem Ursprung der Sünde. Von der Verlorenheit, von der Verderbtheit, von dem verkehrten Wesen. Wir sind erlöst von, und das ist die Grundeinstellung, die wir haben sollten. Wenn ein Baum abgesägt ist, ist er abgesägt. Da gibt's nichts mehr. Der wird nicht mehr gerade stehen. Die wahren Gläubigen leben aus dem Reichtum Gottes jetzt, aus seiner Gnade, aus der Fülle seiner Gnade. Die meisten wissen nicht, wie reich sie sind. Weißt du, die dienen, oh Vater, ich habe dein Gesetz brav, anständig erfüllt. Ich habe alles getan, was du gesagt hast. Und mir hast du nicht einmal ein Böcklein gegeben, dass er nicht gesagt hat, ein Hähnchen. Und mir hast du nichts gegeben. Und dann sagt der Vater, Junge, was mein ist, ist auch dein. Fang an, anständig zu leben. Leb wohl. Halleluja. Leb wohl. Leb wohl. Viele sind noch im geistigen Mittelalter behaftet, im Judaismus, im Altertum, in der Antike. Auge um Auge, Zahn um Zahn, im römischen Denken. Wer wirklich zu Jesus gekommen ist, hört auf, ein Bettler zu sein, ein armer Sünder. Wir sind Sünder. Guck mal, wir bleiben Sünder, solange wir leben. Das glaubst du nicht, ha? Doch, der Apostel Paulus sagt, ich bin der größte Sünder am Ende seines Lebens fast. Ich bin der größte Sünder, aber mir ist Erbarmen widerfahren. Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Und dann sagt er, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nicht meine Leistung, meine Abstammung. Ich bin aus dem Stamm Benjamin und ich bin ein Pharisäer. Ich habe beim Professor Gamaliel Theologie studiert. Nein, ich bin aus Gnaden jetzt. Ich lebe aus Gnaden. Und ich bin ein Sünder, aber ich habe nichts mit der Sünde mehr zu schaffen. Ich bleibe Mensch. Ich werde noch kein Engel. Mir wachsen noch keine Flügel. Aber eines Tages werde ich verwandelt und bei Jesus sein, ohne Flügel. Halleluja. Ohne Flügel. Engel haben Flügel. Engel dienen Gott und müssen schnell sein. Aber ich werde bei Jesus sein. Als ein Erlöster, als ein Heiliger, als ein erlöster Mensch. Von dieser Erde. Gott hat Menschen gewollt. Und keine Engel. Da hat er genug davon gehabt. So, wenn wir gläubig geworden sind, wir sind in einem ganz anderen System. Und wer den Herrn einmal richtig entdeckt hat, der hat die Freundlichkeit Gottes geschmeckt. Der lebt jetzt in einer erfüllten Zeit, in einem erfüllten Ort, ein erfülltes Leben. Der hat alles, was er braucht und Gott verschwendet sich an dir. Ich finde es so toll, dass Gott mir gibt, ohne dass ich es bitte und nimmt, ohne dass ich ihn auch frage. Weißt du, beides gehört dazu, geben und nehmen. Beides gehört dazu im richtigen Maß. Gott weiß schon alles, was ich brauche, noch bevor ich bete. Deshalb, wir sollten gar nicht uns Sorgen machen. Jesus sagt, sorgt euch nicht. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Sorgt euch nicht. Was werden wir anziehen? Wer wird mich beerdigen? Und wie geht's nachher mit mir weiter? Vergiss, solche Sorgen haben die Heiden, die ihren Gott nicht kennen. Aber dein Vater, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Das ist der liebe Gott. Wir sollen vielmehr nach dem Reich Gottes trachten und sagen, Herr, oh, dich will ich haben. Dein Reich, deine Sache, das ist mir das Wichtigste. Die meisten wissen gar nicht überhaupt, was sie richtig brauchen. Deshalb erhört sie Gott auch ganz anders. Sie sagen, Herr, du siehst meine Not, weißt du, aber du weißt gar nicht, was deine Not wirklich ist. Woher deine Rückenschmerzen kommen, weil du vielleicht zu viele Lasten trägst, weil du zu wenig Kalk gegessen hast oder Calcium. Oder sonst noch was. Versteht? Die Ursachen kommen ganz woanders. Und Gott weiß, wo die Probleme sitzen und wie er die Probleme behandeln soll. Er ist der Spezialist. Der Experte. Lebt wohl. Gott kennt dein Gestern und dein Morgen und sieht, was heute passiert und er gibt dir nur für heute, für jetzt und hier. Das, was du gerade im Moment brauchst, just in time. Heute ist dein Tag. Heute spielt sich dein Leben ab. Leb wohl. Gott verausgabt sich. Du bekommst von Gott alles, was du brauchst, damit du gute Tage sehen kannst. Und der Herr sagt, vertraue mir und ich werde dir mehr als Gutes tun. Mehr. Dich überraschen. Psalm 43, Vers 5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Weißt du, meines Angesichts Hilfe ist da. Das ist mein Problem. Das, was du gerade siehst, meines Angesichts Hilfe, das, was mir gerade begegnet, was vor mir steht, der Berg, über den ich nicht drüber komme. Du bist meines Angesichts Hilfe. Und dann heißt es weiter, und du wirst ihm noch danken. Du wirst ihm noch danken. Was betrübst du dich und machst dir so viel Gedanken, abwägst, rechnest und kalkulierst und dann schreibst, wer soll das alles bezahlen? Das macht er. Weißt du, jetzt kannst du ihm schon danken. Und es ist manchmal schwer zu danken. Was betrübst du dich, meine Seele? Ich komme nachher noch auf das Danken zu sprechen. Du musst einfach nur offen sein, Herr, ich bin dein Kind und du wirst das Beste für dein Kind tun. So wie Eltern für ihre Kinder das Beste tun, so wird auch Gott für seine Kinder das Allerbeste tun. Kannst du Amen sagen? Einverstanden? Es gibt noch eine andere Zeit des Dankens und du wirst ihm noch danken, heißt es hier. Wenn ich so richtig lese, nicht, dass ich jetzt ihm danke, für vieles kann ich ihm gar nicht danken heute. Steht in der Bibel, sagt Dank alle Zeit für alles, aber ich kann im Augenblick nicht für alles danken und will auch nicht. Will ich nicht, muss ich auch nicht. Bin auch nicht verpflichtet, ihm zu danken. Aber da heißt es, und du wirst ihm noch danken, hinterher. Als wenn du nachher im Himmel stehst und sagst, Mensch, wie hat er das doch gemacht? Besser als ich dachte. Es gibt noch eine andere Zeit des Dankens. Später wirst du ihm noch danken. Dass du krank geworden bist und in die Rente gekommen bist und nicht mehr arbeiten musst. Ja, das sind Gründe, dass du noch dankst. Herr, jetzt werden ja alle arbeitslos, Hartz IV und so weiter und kriegen keine Arbeit und werden von einer Umschulung zu anderen geschickt. Und du bist in Rente, Frührentner. Viele hadern mit ihrem Schicksal und können mit ihrem Schicksal nicht umgehen. Du wirst ihm noch danken. Jetzt kannst du vielleicht nicht danken und sagst, ich kann mir vieles nicht mehr leisten. Aber danke Gott, dass er alles kennt und weiß und versteht. Nimm das alles aus Gottes Hand. Gott verblüfft uns, und zwar jeden Tag neu mit seiner Güte. Jeden Tag lässt er was passieren, jeden Tag kommt was in unserem Leben, jeden Tag ereignet sich was. Weißt du, du wirst immer von dem Moment versorgt. Gott versorgt dich nicht für die nächsten 10 Jahre, Gott versorgt dich just in time. Für heute, für jetzt, für Sonntag, für diesen Sonntag. Aber du weißt nicht, was morgen kommt. Das Morgen ist in der Hand Gottes. Du brauchst keine andere geistliche Versorgung. Das macht er auf seine Art und Weise, wie er das versorgt. Weißt du, so eine Rundum-Versorgung hat er für dein Leben vorgesehen. Rundum. Da hat er an alles gedacht. Ans Essen, ans Schlafen, am geistlichen Ergehen. Du wirst noch größer sehen als dieses, was du dort unter dem Feigenbaum gesehen hast, Nathaniel. Du wirst noch größer sehen. Der Himmel öffnet sich dir, aber die Hölle kann sich auch manchmal öffnen. Gott lässt es beides zu, dass der Himmel sich über dein Leben auftut und die Hölle. Da sagst du, Bruder Matutis, wie bitte, ich bin ja Kind Gottes. Weißt du, auf der einen Seite singen die Engel Gottes und auf der anderen Seite brüllt der Teufel und die Ungläubigen, die gehen auf die Palme. Verstehst du, das sind die Dinge, was passiert und du sagst, Gott, warum das alles? Gott hat für dein Leben eine Berufung, glaub mir das, für jeden Gläubigen hat Gott eine Berufung. Du siehst, wie Josef. Weißt du, wir haben viele Josefs unter uns. Du siehst, oh, Sonne und Mond verbeugen sich vor mir. 11 Ehen verbeugen sich vor mir. Ich bin der König. Und weißt du, was dann passiert? Du wirst in die Grube geworfen, verkauft nach Ägypten, dienst als Sklave, kriegst Ohrfeigen, wirst versucht und angefochten, kommst ins Gefängnis. Das ist aus der Traum. So ist, wie Gott einen führt. Dass deine Träume zu Ende werden, damit er jetzt realisieren kann, deine Träume. Gott realisiert auf seine Art deine Träume. Im Gefängnis. Da wirst du sogar noch vergessen von den lieben Brüdern. Denen hilfst du, verstehst du, und die lassen dich in den Stich. Das sind gute Kollegen. Das ist Solidarność. Verstehst? Tief, die denken nicht mehr. Aber im richtigen Moment kommst du zum Zug, wenn Gottes Stunde gekommen ist. Und du wirst ihm noch danken. Wie hat Josef nachher später gesagt? Ihr dachtet Böses mit mir zu tun, aber Gott hat es gut gemacht. Gott hat es gut gemacht. Deshalb, manchmal tut sich der Himmel auf, die Engel singen, jubilieren und sagen, Halleluja. Oh, und dann sagst du, voll Teufel, ist die Hölle los. Ist der Teufel los. Du musst beides gewähren lassen, das Gute wie das Schlechte. Und du musst eines wissen, das Gute und das Licht wird immer siegen. Die Wahrheit wird immer siegen. Gott wird immer siegen. Der Himmel wird immer siegen. Das musst du wissen, egal was passiert und wie es weitergeht. Wenn meine Seele und Geist und alles verschmachtet, so bleibst du doch Gott, mein Herr. Gott verblüfft uns manchmal auf ganz merkwürdige Art und Weise. Manchmal wirst du gejagt wie ein Kaninchen. Denk an David und Saul. Er lässt, dass sich die Geister offenbaren. Das lässt er zu. Was in den Herzen der Brüder ist und der Schwestern ist und was weiß ich. Gott lässt zu, dass dieser ganze Unrat hochkommt, damit es weggeputzt werden kann und bereinigt werden kann. Gott lässt zu, dass das Gute und das Schlechte sich offenbart. Lässt zu. Alles, was in deinem Leben geschieht. Und jetzt, ich möchte das Stichwort dir weitergeben. Behalte es nur, wenn du nichts mehr weißt von dieser Prediger, behalte das Stichwort. Zulassung Gottes. Es gibt Zulassungen Gottes in unserem Leben, was Gott zulässt, was wir nicht verstehen, was wir nicht erklären können. Und hier beweist sie Gott. Denk an die Plagen von Hiob, was er da durchgemacht hat. Das sind Zulassungen. Gott lässt zu. Und Gott verblüfft uns durch seine Beweise, dass da geht so prügeldick über unser Leben und wir sind immer noch am Leben. Und freuen uns bessere Gesundheit. Recht und schlecht. Weißt du, Gott verblüfft uns mit seinen Offenbarungen, mit seiner Gangart. Taste seine Seele nicht an. Dein Körper wird angegriffen, dein Geld wird angegriffen, deine Zeit wird angegriffen, dein Haushalt wird angegriffen, alles wird angegriffen, aber seine Seele taste nicht an. Gott wirkt oft ganz anders, als wir denken. Weißt du, mitten im Chaos, im Auge des Orkans, ist so windstill. Ich weiß gar nicht, wovon die Leute da reden die ganze Zeit. Was ist denn da los? Weißt du, das darf mit 300, 400 Stundenkilometer, das saust alles dir um die Ohren. Aber bei dir, im Auge des Orkans, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis der Gotteskindschaft. Er erquickt meine Seele, festigt gerade in solchen Stürmen mich innerlich, erfreut meinen Geist über ganz andere Sachen. Dann halte ich mich nicht mal an diesem irdischen Plunder oder an das Vergängliche. Dann habe ich unvergängliche Werte. Ich habe inneren Frieden und ich kann ganz ruhig sein. Weißt du, da bist du verblüfft. Wie kannst du in dieser Situation so ruhig bleiben? Dass du nicht ausflippst, auf die Barrikaden gehst. Gott in dir. Weißt du, das ist ein ganz anderes Programm, das göttliche Programm. Gott in dir. Weißt du, Gott in dir kann alles, hat alles, was du brauchst. Gott in dir. Und hört euch diese Predigten von der letzten Woche, besorgt euch die CD, wenn ihr nicht da wart. Und so, ich möchte, da habe ich Wahrheiten verkündigt, die du vielleicht woanders nicht hörst. Und ich schwöre, dass du woanders nicht hörst, weil das nicht gewöhnlich ist, weil Menschen nicht in die Tiefe gehen. Die wollen nur Halleluja, Lob und Dank und ein bisschen Honig um die Ohren, ums Maul oder sonst wo. Verstehst? Weißt du, du musst in die Tiefe gehen. Gott führt uns von Tiefe zu Tiefe, von Erfahrung zu Erfahrung, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und alles ist Gnade, was in deinem Leben passiert. Alles ist Gnade, Brüder und Schwestern. Du hast weder das eine verdient, noch das andere verdient. Du hast das Gute nicht verdient und auch das Schlechte nicht verdient. Nichts von beiden. Und der Teufel ist, der dich versucht und anfängt. Ja, weißt du, der kann gut Halleluja schreien. Aber nimm ihm sein Geld, sein Haus, sein Hof, sein Auto, seine Pferde, seinen Beruf, seine Arbeit, seine Kraft, seine Gesundheit. Dann wirst du sehen, Gott, der sagt dir im Angesicht ab. Nein, unser Hiob bleibt fest. Und jedes Mal wird er fester. Weißt du, wir müssen die Züchtigungen Gottes verstehen, denn Gott ist ein liebender Gott und Gott will nicht, dass seine Kinder leiden. Und wenn sie leiden, dann gibt er im Leiden Kraft und Kühnheit und Mut und Durchhaltevermögen. Züchtigungen, das ist keine Strafe. Wenn Gott einen züchtigt, dann sagt nicht, der wird jetzt von Gott gestraft. Nein, Züchtigung ist Kulturpflanze hochziehen. Man macht Spalier und dann lässt er dich hochziehen. Das ist Züchtigung. Das ist nicht die Route. Weißt du, Gott straft uns nicht so. Das ist ein falscher Gott aus dem Mittelalter, aus dem Alten Testament. Der blutrünstige Gott. Unser Gott ist Christ geworden durch Jesus Christus. Weißt du, Züchtigung, das ist die Kultivierung deines Lebens. Du wirst erzogen in der Schule, anständig hinsetzen, wenn der Lehrer kommt, aufstehen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber in meiner Zeit war das so. Dann musst du mir sagen, guten Morgen, Herr Lehrer oder Frau Lehrerin. Weißt du, die Züchtigung, das ist deine Schulung, deine Qualifizierung, deine Fortbildung, deine Weiterbildung. Das ist es, was Züchtigung ist. Nicht das Negative. Wir haben für alles immer einen negativen Touch. Lass uns da bekehren von dem Negativen. Das ist vom Teufel nämlich. Der Teufel sieht alles schwarz. Gott will, dass du das gute Leben lebst. Lebt wohl. Verstehst? Dass du glücklich bist. Und darum greift er immer wieder in dein Leben ein, nimmt dich an die Hand und führt dich und sagt, komm, da musst du raus aus dieser Sache. Das ist nichts für dich. Als Jesus den Sturm stillte, da waren sie verblüfft. Wer ist das? Weißt du, du wunderst dich manchmal, wer behandelt mich jetzt so? Es sind nicht die Menschen, die dich so behandeln. Gott behandelt dich. Du bist in seiner Schule, in seiner Ausbildung. Es ist so wichtig. Und ich möchte ein paar Sachen noch betonen. Rede selbst mit Jesus über deine Situation. Red nicht mit Menschen über deine Situation. Versuch nicht, die Perlen vor die Säue zu werfen. Was Gott dir schenkt, das ist nur für dich und sonst für niemand. Deine Erkenntnisse, deine Erlebnisse. Ich habe bei der letzten Taufe vergessen zu sagen, aber das ist ganz arg wichtig. Manchmal musst du den Leuten sagen, erzähl niemand, dass du dich taufen lässt. Das geht niemand an. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das braucht nicht dein Mann zu wissen, nicht deine Frau zu wissen. Weißt du, das ist nicht Heimlichtuerei. Nein, wir gehen einen Bund mit Gott ein. Oder was du gibst, deine linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das ist biblisch. Wir müssen lernen, mit Gott unser Leben zu leben, ganz allein auf uns gestellt. Ich muss nicht meinen Kindern erzählen, Kinder, jetzt habe ich wieder was Großes gemacht. Weißt du, als Abraham den Isaak opfern musste, hat er nicht dem Isaak groß erzählt, die gehen noch zur Opferung und erzählt nicht, dass der arme Kerl geopfert wird. Erzählen sie nicht, erzählt er nicht. Und dann fragt er, Papa, kannst du mir sagen, wo ist das Opfertier? Holz haben wir hier, Feuer haben wir hier, aber wo ist das Opfertier? Du musst nicht alles erzählen. Dann, weißt du, was der Vater Abraham sagt? Junge, der Herr wird sich ein Tier auserwählen. Der Herr wird ein Tier finden, das geopfert werden soll. Das ist ganz arg wichtig. Wir müssen geistliche Geheimnisse für uns behalten und keine Seelenstriptease machen. Das ist hart, was ich sage. Weißt du, wir möchten am liebsten Zeugnis erzählen. Erzählen, was der liebe Gott alles getan hat. Ich habe aufgehört, Zeugnisse zu erzählen. Ich weiß, was Gott an mir getan hat. Und das Reich Gottes ist inwendig in mir. Da passiert das Entscheidende. So, rede über Jesus. Wer ist das? Und keiner, das Erstaunliche ist, keiner traute zu fragen, wer ist das? Die haben untereinander nur getutschelt. Heißt das genuschelt oder getutschelt? Aber beides ist richtig. Rede vor Gott. Und zwar jetzt kommt mich noch eine Stufe weiter. Rede vor Gott über Jesus. Was du von ihm hältst. Bekenne ihn als sterblicher Mensch. Sei verblüfft und sag, ich bin erstaunt über die Liebe Jesu, was er an mir hat. Zu Gott kommst du nur über Jesus. Und erlebst Gott nur über Jesus, was er alles in deinem Leben getan hat. Und dann wirst du unsterblich, dann wirst du siegreich und dann bekommst du Zuversicht und dann kommst du wieder hoch. Rede zu Gott. Dein Bekenntnis soll an Gott gehen über Jesus. Du sollst viel dem lieben Gott, dem Vater im Himmel über Jesus erzählen. Ich bin so begeistert von meinem Jesus. Siege kommen von Siegern. Aber wenn du mit den Menschen plauderst, das sind alles Nieten. Entschuldigung. Das sind alles Versager. Der einzige ist Jesus. Rede zum Vater über Jesus, was er für dich bedeutet. Rede nicht von Gott zu den Menschen, sondern rede über Jesus. Jesus, du bist mir so wertvoll. Vater, ich bin dir so dankbar, dass du mir Jesus gesandt hast. Und wie du schenkst mir alles durch ihn. Kraft liegt im Namen Jesu. Die Juden wollten den Aposteln verbieten, über Jesus zu reden. Rede in der Gemeinde mit Jesus im Gebet. Preise Jesus zu Hause, wenn du deine Anbetung hast. Weißt du, aber die Jünger hielten sich fest an Jesus. Oh, danke, dass wir den Namen Jesus hochhalten durften und ihn behalten konnten und ihm nachfolgen durften. Siege, Erfolge, Wunder kommen, wenn wir von Jesus reden. Weißt du, dafür ausgabt sich der Vater im Himmel. Was Gott an uns tut, tut er nur um Jesu willen, weil Jesus so wichtig ist für ihn. Wenn wir von Jesus reden, ihn groß machen, auf ihn hören, ihm vertrauen, erleben wir die Hilfe aus der unsichtbaren Welt. Weißt du, da werden Engel geschickt und die fangen uns zu dienen. Und du wirst verblüfft sein, plötzlich, wenn du von Jesus sprichst zu Gott, oh Jesus, ich danke dir, die ärgern mich, die stressen mich, die plagen mich, die quälen mich. Erzähl Jesus. Und sag Jesus, ich danke dir, dass es dich gibt, dass ich bei dir alles abladen kann. Ich werde nie vergessen, ein Hippie, der sich bekehrt hat, mal in der Jesus-People-Bewegung bei uns in Stuttgart, dann steht er möchte beten, sagt er. Dann habe ich gesagt, gut, beten kann jeder. Denn ich wusste nicht, was er sagen wird. Denn er war frischgläubig. Dann steht er da, streckt die Hände nach oben und sagt, lieber Heiland, lieber Jesus, ich danke dir. Du bist die größte Schutthalde der Welt. Dort kann ich meinen ganzen Shit abladen. Ja, Jesus. Weißt du, und dann war er fertig mit seinem Gebet. Amen. Du bist die größte Müllhalde des Universums. Bei dir kann ich alles abladen und du bist verblüfft. Das verschwindet alles, löst sich alles in nichts auf. Deine Ängste, deine Aufregung. Und mit Jesus, mit seiner Verherrlichung überträgst du das Ewige in das Zeitliche. Je mehr du Jesus preist, desto mehr Himmel kommt in dein Leben. Und du wirst sehen, die Engel Gottes auf- und niederfahren. Hier fängt Gott zu wirken, sobald du Jesus groß machst. Wer mich bekennt, und jetzt denken die meisten, ich muss auf die Straße gehen, Zeugnis geben. Die meisten verstehen das nicht. Wer mich bekennt vor den Menschen, du musst den Leuten sagen, tut Buße und bekehret euch. Das ist, was die Leute wissen müssen. Alles andere verstehen sie sowieso nicht. Denn wenn jemand nur wiedergeboren ist, vernimmt was vom Reich Gottes. Alles andere ist Unsinn. Alles andere ist Unsinn. Perlen vor die Säue werfen. Und so weiter. Und du sollst Jesus bekennen. Und wenn du irgendwo stehst, du bist ein Mensch. Und wenn du Jesus bekennst in deinem menschlichen Raum, in deiner menschlichen Umgebung, in deinem menschlichen Leben, dann wird er dich beim Vater bekennen. Ich versuche dir was rüberzubringen, ich hoffe, dass du es verstehst. Weißt du, du wirst verblüfft sein, wie dann der Heilige Geist dir dient, wenn du anfängst, Jesus zu bekennen. Jesus, ich danke dir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wenn du zu Hause in deinem Wohnzimmer, in deiner Mansarde oder im Kellerloch oder wo auch immer du stehst, sagst, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich dich habe. Du bist mein Retter, mein Heiland, mein Erlöser. Das ist Bekenntnis. Wer das hört, ist vollkommen egal. Auf jeden Fall der Teufel hört's, ganz gewiss. Der hört's. Und der wird wütend und ärgerlich. Und der versucht dich zu bedrohen. Da gehen überall die Jalousien runter. Bekenn Jesus, dass er bei dir ist, alle Tage bis an der Weltende. Und dann wirst du sehen, die Auswirkungen draußen im Alltag, an deinem Arbeitsplatz oder wo du auch immer bist. Jesus sagt, er wird von dem Meinem nehmen, der Heilige Geist, und es wird euch geben. Der Heilige Geist wird diese Wunder vollbringen. Viele Christen dienen anderen Menschen, der Gemeinde, aber sie dienen nicht Jesus. Lass uns anfangen, Jesus zu dienen, Jesus groß zu machen, Jesus zu verherrlichen. Weißt du, lass Jesus in den Vordergrund deines Denkens. Lass ihn an erster Stelle stehen in deinem Leben. Weißt du, und dann wirst du Dinge erleben, wirst überrascht sein, wie Gott dich verblüfft. Und sehe ich Jesus wandeln dort auf dem Meer, haben wir gesungen, und vollbringen große Taten, dann jauchzt mein Herz, wie groß bist du. Kolosser Kapitel 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, jetzt hört zu, das ist an die Gemeinde in Kolossea. Alles, was ihr tut, das tut vom Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Alles, was ihr tut, tut es dem Herrn und nicht den Menschen. Hör auf, den Menschen zu erzählen, alles möglich. Die verstehen sowieso nicht, wenn es sei denn, der Heilige Geist öffnet ihr Verständnis. Sonst kriegst du einen Tiefschlag, sonst geht der Schuss nach hinten los. Alles, was ihr tut, tut es vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Lohn und das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Und das ist unsere Priorität in unserem Leben. Wir dienen dem Herrn Jesus Christus. Du sollst aufhören, den Menschen zu dienen, zuerst ihm dienen. Und wenn du ihm richtig gedient hast, kannst du nachher auch den Menschen in rechter Art und Weise dienen. Aber zuerst mal ihm. Aber die meisten fangen bei Menschen, den Menschen zu dienen und nicht dem Herrn. Erst wenn du Gott geschaut hast, Gott erlebt, Jesus erlebt hast, den Heiligen Geist erlebt hast, dann kannst du erst zu den Menschen gehen. Und dann wirst du sehr sensibel sein, sehr vorsichtig sein, sehr bescheiden sein, sehr einfach und schlicht sein. Zuerst Jesus dienen. Mit allem, was da ist. Und dann fängst du erst richtig an zu funktionieren. Sonst dienst du umsonst. Sonst verplemperst du deine Zeit. Sonst gibt's nur noch Leerlauf in deinem Leben. Mehr Leerlauf, als es vorher war. Wenn du Jesus nicht dienst, bleibt für dich nichts in der Ewigkeit übrig. Fang an, Jesus zu dienen, dann hast du einen Schatz im Himmel. Weißt du, viele dienen so viel, sind so super aktiv, aber Jesus sagt, ich habe was wider dich. Du verlässt die erste Liebe. Und die erste Liebe ist die Liebe zu Jesus. Und das andere ist zweite Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Dann lebe wohl. Aber zuerst Jesus. Wenn du Jesus nicht dienst, wirst du wenig von deinem Dienst auf dem himmlischen Konto haben. Dann wirst du im Himmel garantiert arm sein. Gerade gerettet. Wir haben einen Brand aus dem Feuer. Denn die Bibel sagt, seht zu, wenn ihr baut, womit ihr baut, was für Material ihr verwendet. Markus Kapitel 10, Vers 29. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird hundertfach empfangen, jetzt in dieser Zeit an Häuser und dergleichen, Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker, mitten unter Verfolgung und das zukünftige Leben, das ewige Leben noch dazu. Wir machen nicht umsonst, wenn wir für Jesus leben, Jesus dienen, Jesus verherrlichen. Wenn du Jesus dienst, hör mir zu, tust du dir selbst was Gutes. Und damit fängt es an, das Evangelium. Du musst anfangen, dir selbst mal was Gutes zu tun. Lebe wohl. Maria Magdalena, verstehst du? Maria Magdalena plötzlich Platz ziehen da eine Versammlung, wo der Pharisäer da ist und andere Pharisäer und der Judas da ist und die Apostel da sind. Platz die, das Mädchen rein, trocknet, also beweint seine Füße und trocknet ihre Füße, seine Füße mit ihrem Haar und dann zerbricht sie das Nardenölfläschchen. Und dann steht unser Judas Iskariot, wenn du wüsstest, oder der andere, der Pharisäer, wenn du wüsstest, was das für eine Frau ist. Oder Judas, wir hätten das verkaufen müssen und für das Fläschchen Öl hätten wir so viel Geld bekommen, was hätten wir fürs Reich Gottes tun können? Dann sagt Jesus, nee. Was die Frau hier getan hat, hat sie ein gutes Werk an mir getan. Du solltest Gott, Jesus dienen, auch wenn die anderen die Nase rümpfen. Auch wenn die anderen schimpfen. Und andere, auch selbst Aposteln, sogar Pastoren, Evangelisten und Missionare, wenn sie da die Nase rümpfen und sagen, wir hätten da, was hätten wir für dieses Geld machen können? Jesus hat Nummer eins, ist Nummer eins. Er sollte verherrlicht werden. Magdalena diente Jesus. Und dann sagt Jesus, wo überall das Evangelium auf der Welt gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt. Sie störte sich nicht an den anderen. Sie ließ sich nicht von anderen abhalten. Sie salbte Jesus. Und durch sie ist Jesus Christus geworden, der Gesalbte Gottes. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Weißt du, durch den Dienst an Jesus hat sich Maria Magdalena verewigt. Und du verewigst dich durch den Dienst an Jesus. Was tust du für Jesus? Es ist nicht missionieren gehen, Leute. Es ist nicht auf der Straße predigen. Es ist nicht groß von Gott zu reden. Was tust du für Jesus? Den Jesus, der in dir wohnt. Was tust du für den Jesus, der in dir wohnt? Der nicht bei dir zu Hause ist und nicht in der Kirche ist, sondern der in dir wohnt. Denn unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das war die Botschaft gestern. Jesus will in dir wohnen. Wie behandelst du ihn da? Womit fütterst du ihn? Wie bedienst du ihn? Salbst du ihm seine Füße? Alle, die Jesus dienten, hört mir zu, kommen bei Gott nicht zu kurz. Fang an, Gott zu dienen, da wo du stehst. Das ist der Mittelpunkt der Erde. Fang an, Gott zu dienen. Und Jesus lehrte die Gläubigen, Matthäus 6, Vers 29 und 30, dass die Gläubigen sogar den Salomo in seiner ganzen Pracht übertreffen werden. Die Lilien auf dem Felde waren nicht so angezogen. Die Spatzen unterm Himmel lebten nicht so gut wie die, die Gott vertrauten. Gott tut uns viel mehr, als wir gerade an Bedürfnissen in unserem Leben haben. Weißt du, wir leben heute königlich als die Könige von damals. Der Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so wie einer dieser Lilien. Gott möchte, dass wir überaus reich gesegnet sind. Und Gott will uns verblüffen im Mangel. Ich denke an die Witwe in Sarepta. 18 Monate lang hat die Brot die Fülle, nur weil sie Gott zuerst gedient hat und Gott zuerst geehrt hat. Weil Gott an erster Stelle in ihrem Haushalt war. Back mir ein Stück Kuchen, sagte Elia. Und dann hört das Öl nicht auf und hört das Mehl nicht auf, hört gar nichts mehr auf. Wenn du Gott dienst, hört nichts mehr in deinem Leben auf. Halleluja, praise Gott. Wie heißt es in 5. Buch Mose immer wieder, wenn du auf seine Stimme hörst, dann werden dich die Segnungen übernehmen. Die werden zu dir kommen. Und wenn du das Wort, die Segnungen werden dich übernehmen, übersetzt, die werden dich überwältigen. Hör mal zu, wie gewaltig das ist. Du wirst dich wehren müssen, Segen, hör auf, ich verkrafte es nicht mehr wieder, ich platze. Weißt du, die Segnungen werden über dich hereinbrechen. Man kann so verschieden, weißt du, dieses Wort übernehmen, kann man so und so übersetzen. Sie werden dich überwältigen, wird auf uns stoßen, ohne dass wir es gesucht haben, danach gefragt haben. Werden uns befallen wie der Schimmel. Der steht plötzlich, ist es da. Du sagst, wie kommt das alles rein? Wir haben nichts gemacht. Es wird uns widerfahren, wird uns überrennen. Die Segnung, wenn du auf die Stimme Gottes hörst, auf dieses Rema-Wort, was er dir in der Stille sagt, nicht was die anderen dir sagen, hör auf, und das war die Botschaft auch von gestern und vorgestern, hör nicht auf die Menschen, hör auf Gott. Du musst auch nicht auf mich hören. Ich bin nur Botschafter in Christi Stadt, eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich verkündige das, was Gott mir gezeigt hat, aber du musst jetzt selber herausfinden, was sagt er zu mir. Was hat er mir zu erzählen? Und du wirst merken, du wirst vom Segen übernommen. Du wirst verblüfft sein. Und du wirst fragen, was tut der Segen hier bei mir? Was will er denn von mir? Welches plötzlich beginnt eine ganze Lawine zu rollen. Du bist sprachlos und hilflos, bist machtlos dem Segen ausgeliefert. Du brauchst es gar nicht und es kommt trotzdem. Und dann segne dich Gott, damit du anderen Leuten weitergeben kannst. Damit du andere beschenken kannst, damit du anderen dienen kannst. Du wirst überwältigt und du kannst den Segen nicht verhindern. Ich werde nie vergessen, wir haben in Heilbronn eine Frau gehabt und so weiter. Und die kam und sagte, ja, ich erlebe nichts, ich erfahre nichts von Gott und jammert und klagt und ich bete. Und dann sehe ich ihre schönen Schuhe. Dann sage ich, Schwester, bist du bereit, diese Schuhe loszulassen und loszugeben und irgendjemand hier in der Gemeinde zu schenken und barfuß nach Hause zu rennen? So, und sie war bereit, ihre Schuhe auszuziehen und jemand, eine Schwester in der Gemeinde, die durchgelaufene Schuhe hatte, es war eine Flüchtlingsfrau, eine arme Frau, die hat die Schuhe gegeben, die Schuhe haben gerade ihr gepasst und sonst niemand in der Gemeinde, wie bei dem Mädchen da, Aschenputtel. Genau, die Schuhe waren genau für die Frau, die kam nach Hause, diese Frau war so begeistert, diese schönen Schuhe. Und wisst ihr, was jetzt passiert in der Gemeinde? Ihr schenken alle Geschwister der Frau die Schuhe. Das musste ich in der Gemeinde öffentlich an die Kanzel treten und sagen, Geschwister, hört auf, der Schwester Schuhe zu schenken. Die hat mehr als genug. Verstehst? Und so ist, wie Gott einen beschenkt. Wenn du gibst, es wird dir gegeben, dann muss der Pastor sogar öffentlich aufrufen, gib keine Schuhe mehr. Die weiß nicht mehr, wohin damit. So geht es. Aber die Schwester, die arme Schwester, wie glücklich die war. Die Gemeinde hat erlebt, sie hat die Schuhe von der Schwester sowieso bekommen. Und die Schwester hat jetzt Wunder Gottes erlebt. Nicht nur da in diesem Bereich, sie hat viele andere Wunder auch erlebt. Aber da beginnt eine Lawine, dass der Segen dich übernimmt. Überwältigt. Und Gott will uns mit seinem Segen überwältigen. Uns fertig machen damit. Dass wir verblüfft sind. In 1. Timotheus 6, Vers 17, da heißt es, schreibt der Apostel Paulus, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Gott gibt uns zum Genuss. Geschwister, wir müssen wieder anfangen, die Segnungen Gottes zu genießen. Der liebende Vater im Himmel hat große Freude, dass wir genießen, uns freuen an den Segnungen Gottes. Er ist verschwenderisch an uns. Lass dich bewegen von Gott, dass du etwas von ihm, jetzt für ihn was machst, was er dir sagt, nur dir. Das muss ein Rema-Wort sein, Geschwister. Ohne Rema-Wort fällst du auf die Nase. Du brauchst es. Und sag nicht, ich kann mir das nicht leisten. Weißt du, wenn Gott von dir was will, dann bist du auch in der Lage, das zu tun und durchzuhalten. Und du wirst nicht ärmer dabei, du wirst nur gesegnet, der Segen übernimmt dich. Wenn du einmal dann auf diese Spur Gottes gekommen bist, deine Stimme gehört hast und dabei bleibst und so weiter, dann wird es nicht mehr lange dauern, der Segen wird dich überwältigen. Überleg einmal, wie ein Verbrecher wird über dich kommen und dich überraschen von hinten und von vorne, von der Seite, links und rechts. Fang auf, ihm zuzuhören. Du wirst von einer Überraschung zur anderen gehen. Du wirst noch mehr sehen als das. Du wirst die noch größer sehen, Nathaniel, noch gewaltiges. Der Segen Gottes wird dich überwältigen. Gott hat noch so viele Geheimnisse in seiner Schatzkammer, so viele Schätze. Sein Reichtum ist noch nicht erschöpft. Und er will dir alles erstatten, was du gegeben hast, was dir die Menschen genommen hast, haben, was der Feind dir geklaut hat. Der wird das alles erstatten. Und du wirst sogar die Schätze der Gottlosen besitzen. Eines Tages wirst du entschädigt. Müssen andere für dich arbeiten. Und du wirst die Schätze der Gottlosen besitzen. Denk an die Israeliten, als die auszogen aus Ägypten. Die sind nicht als Vertriebene ausgezogen. Die haben Schätze bekommen. Ohrringe, Nasenringe, Fußringe und was weiß ich was für Ringe. Die sind beschenkt und behängt. So sind sie gegangen, die lieben Schwestern. Gott verblüfft uns immer. Jeder Tag ist eine neue Überraschung, ein Geschenk des Himmels. Sei bereit. Leb wohl. Leb wohl, lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so einen Tisch gedeckt hast im Angesicht unserer Feinde. Wir sind keine Bettler, wir sind keine arme Schlucker. Herr, wir sind Kinder des großen, großen, großen Königs, des Herrn aller Herren. Und wir dienen dir, Herr Jesus. Und wenn wir dienen, wir werden so wie Sadrach, Mesach und Abednego mit Ketten behängt. Auch wenn sie uns in den Feuerofen reinwerfen. Wir kommen anders raus, als wir reingekommen sind aus der Situation. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du unseren Glauben stärkst. Und das stärke den Glauben meiner Geschwister, wo sie auch immer sind jetzt in diesem Augenblick, die dein Wort jetzt gehört haben oder noch hören werden. Ich lobe dich, Herr. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wir singen